Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 18. August, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Wunderbaren guten Morgen auch Ihnen, lieber Flavio von Witzleben, deinen guten 18. August all unseren Zuhörern in Österreich. Gibt es gewisse Monarchisten, die da immer noch zu Radetzky-Marsch in Bad Ischl aufmarschieren und Kaiser Franz Josef hochleben lassen.
Kaiser Franz Josef, auch von meiner Stelle herzlichen Glückwunsch. Frau Kneißl, heute in unserem Podcast soll es aber nicht um Kaiser Franz Josef gehen, sondern wir haben heute auch wieder einen heißen Ritt vor durch die geopolitische Weltgeschichte. Wir werden in den Nahostblicken schauen, wie es dort um den Vergeltungsangriff steht, der immer noch nicht stattgefunden hat. Die Spannung zwischen Iran, Israel, Libanon, Palästina werden uns heute beschäftigen. Wir werden aber auch einen Blick nach Russland werfen. Dort war der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas zu Besuch. Wir werden uns mit neuen Ermittlungsergebnissen rund um Nord Stream beschäftigen, und wir werden selbstverständlich auch noch einen Blick in die umkämpfte Region Kursk nach Russland werfen, und zu guter Letzt werden wir uns mit einem Thema befassen, Frau Kneißl, das hatten wir, glaube ich, hier noch kein einziges Mal im Podcast, nämlich die WHO hat den internationalen Gesundheitsnotstand wegen, früher hießen sie Affenpocken, heute muss man sie aus Diskriminierungsgründen Mpox nennen. Genau, das wird uns hier erstmalig, meine ich, beschäftigen, die Gesundheitspolitik dieser umstrittenen Institution. Und ja, Frau Kneißl, aber zu Beginn Woche 7 in Ihrer Holzhütte, wie geht's Ihnen, wie kommen Sie vorwärts und was stand die letzten 7 Tage bei Ihnen an, Frau Kneißl?
Gott sei Dank gut. Ich bin wirklich froh, dass ich das sagen darf. Es ist sehr, sehr viel weitergegangen. Das Haus ist mittlerweile recht wohnlich. Ich verbringe viel Zeit in den hiesigen kleinen Bauhäusern, wo ich eigentlich alles finde. Der Nasche Dom, Domstroit, also sowas wie ein Hornbach, ein Bauhaus. Aber die sind ja wirklich gut ausgestattet. Und es wird rundum relativ viel renoviert und gebaut. Also der Markt ist versorgt. Und ich bin mit Haus beschäftigt, habe hier viele Kinder, die zum Ponyreiten kommen, habe auch selbst einen sehr schönen Ausritt gemacht in einem nahegelegenen Reitstall. Und das war eine wunderbare Unterbrechung zwischen Baustelle und Schreibtisch. Ansonsten geschrieben. Theoretisch ist heute mein letzter Urlaubstag und dann werde ich mich wieder stärker dem systematischen Arbeiten widmen. Also dazwischen habe ich jetzt wirklich nur so ad hoc das und jenes gemacht, aber ich bin dann nächste Woche bei einer größeren Tagung und muss da einiges vorbereiten. Und wir haben fürs Buch jetzt Lizenzverträge abgeschlossen und es wird ins Chinesische, Arabische, Spanische und Französische übersetzt werden. Und das deutsche Original werde ich in Russland auch herausbringen. Also es gibt ja da immer wieder Anfragen. Wird in Russland beziehungsweise Peking und Kairo manches erscheinen, nichts im EU-Raum aus nachvollziehbaren Gründen.
Mhm. Ja, da scheint es vorwärts zu gehen, was die weitere Veröffentlichung in anderen Sprachen Ihres Buches angeht. Und man sieht, es ist zunächst mal der arabische Raum, der da auch angepeilt wird. Da bin ich dann auch mal gespannt, wie sich das Buch dort verkaufen wird. Frau Kneißl, dann lassen wir uns jetzt auch einsteigen mit dem, was diese Woche die Gemüter dort draußen wieder beschäftigt hat. Und wir fangen mal mit dem ja noch heißesten Thema an, nämlich sich mit der Situation in Nahost. Israel hat jetzt diese Woche nämlich sein Militär zum ersten Mal in höchste Alarmbereitschaft versetzt, nachdem Vorbereitung Irans und der Hisbollah zu Durchführung von Vergeltungsschlägen beobachtet worden sein soll. Bereits am Sonntag hatte das Pentagon mitgeteilt, dass die USA die Entsendung von Militär in den Nahen Osten beschleunigen wollen, um Israels vor einem möglichen iranischen Angriff zu verteidigen. Und am Montag veröffentlichten Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Macron und der britische Premierminister, der neu gewählte Keir Starmer, einen gemeinsamen Appell, in dem sie sagten, dass sie zutiefst besorgt seien über die zunehmenden Spannungen in der Region. Und in diesem Zusammenhang appellierten die drei Staatsmänner an den Iran und seine Verbündeten, von Angriffen abzusehen, die die regionalen Spannungen weiter verschärfen und die Gelegenheit für eine Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln gefährden würden. Es gab auch jetzt erste Gespräche in der Nacht zum Montag. Dabei hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bekräftigt, dass die USA alle erdenklichen Maßnahmen zur Verteidigung Israels ergreifen würde. Und ja, Iran und dessen Verbündete lassen sich offenbar Zeit, wann und in welchem Umfang sie gegen Israel zuschlagen. Frau Kneißl, Sie hatten auch in unserem letzten Podcast schon ganz richtig analysiert, dass Israel wohl zappeln gelassen wird. Das hat jetzt auch Hisbollah-Chef Nasrallah so offengelegt. In seiner jüngsten Rede sagte er, dass Israels Warten Teil des Plans und der psychologischen Kriegsführung sei. Frau Kneißl, wie blicken Sie denn da auf diese Lage? Wie bedrohlich ist das Ganze weiterhin?
Ja, Iran möchte Herr der Lage sein und bleiben. Und ich habe diese letzte Rede von Generalsekretär Nasrallah gar nicht so mitverfolgt, aber sie bringen mich zum Schmunzeln, wenn sozusagen Nasrallah das auch in diese Richtung argumentiert, wie ich das vor einer Woche tat. Also das war so meine erste Bauchreaktion. Da herrscht eine gewisse Hektik in Israel. Da rechnet man mit dem sofortigen Schlag. Man bereitet Bunker vor und Satellitentelefone werden verteilt und dann passiert nichts. Ja, also wenn Nasrallah jetzt sagt, das ist Teil unseres Planes, werden wir sehen, wie dieser Plan genau aussieht. Aber die Kontakte, die ich weiterhin zu einigen Freunden im Libanon unterhalte, wir sind über verschiedenste E-Mail und so weiter und Telegram in Kontakt. Viele versuchen einfach, den Alltag aufrechtzuerhalten, aber es ist völlig unklar, was passiert. Es ist der Libanon verkehrsmäßig im Moment auch ziemlich abgeschnitten, weil viele Fluglinien ihre Flüge eingestellt haben, Lufthansa-Gruppe, aber auch regionale Airlines wie die jordanische fliegen einfach nicht mehr Beirut an. Und wenn sich das unsere Zuhörer vielleicht kurz vor Augen halten, der Libanon, ein wirklich kleines Land zwischen Israel und Syrien. Und man kommt eigentlich aus dem Libanon wirklich nur mit dem Flieger raus. Früher gab es auch relativ guten Fährverkehr zwischen Zypern und Libanon. Ich bin in den 80er Jahren mit der Fähre aus Larnaca in den Libanon gereist, weil damals der Flughafen gesperrt war während des damaligen Krieges. Aber gegenwärtig ist sozusagen die einzige Nabelschnur ist der Flughafen. Und wenn es hier zu Sperren kommt, dann ist der Libanon in vielfacher Hinsicht isoliert, weil das betrifft jetzt nicht nur Passagierverkehr, sondern das betrifft auch Warentransport, ja. Also das Land ist aufgrund seiner geografischen Lage sehr, sehr verwundbar, was das Alltagsüberleben der Menschen langfristig gefährden könnte. Das ist ein Momentum, das uns vielleicht etwas entgeht. Ich habe es stark im Hinterkopf, weil es mich auch beschäftigte, als ich im Land lebte. Und was nun der Iran genau vorhat, was er vor allem vielleicht auch in Koordination mit seinen Verbündeten tun mag, das ist zum einen die Hisbollah, das sind zum anderen die Al-Ansar-Houthi-Milizen im Jemen, die ja auch mit ihren Angriffen auf Schiffe, die in irgendeiner Verbindung zu Israel oder den USA stehen, ja auch den Warenverkehr schon ziemlich eingedeckt, also zum Dämpfen gebracht hat. Ich glaube, es ist auch der Hafen von Eilat, wenn ich das richtig gelesen habe, ich habe da zumindest eine Meldung gesehen vor ein paar Tagen, hat mittlerweile große wirtschaftliche Turbulenzen, weil einfach die geopolitische Lage im Roten Meer und den Warenverkehr eben ja sehr, sehr zum Erliegen gebracht hat. Also da das sind, ich glaube, eines, was man nicht vergessen sollte in dieser militärischen Situation, die noch nicht wirklich ausgebrochen ist, ist ein Momentum schon sehr, sehr spürbar, auch für Israel, und das ist die wirtschaftliche Rezession. Also es haben sehr, sehr viele Mittelstandsunternehmen in Israel bereits Insolvenz angemeldet. Es ist das Bruttonationalprodukt, wenn man das dann vielleicht am Ende dieses Jahres rechnen wird, wird man hier eine Rezession feststellen. Und es lebt Israel wie auch der Libanon ja auch zu einem Gutteil von Überweisungen aus dem Ausland, also Remittances. Es ist die Diaspora, die überweist. Und da kommt es eben auch zu einem gewissen Erliegen, weil das Vertrauen eben sinkt. Und da haben wir eben das psychologische Momentum, wir haben wirtschaftliche Probleme in ohnehin schon einem krisengebeutelten Libanon. Was nun die Teheraner Führung gemeinsam mit Hezbollah und anderen Verbündeten tun wird, wir wissen es nicht, aber es ist eine Limbo-Situation.
Ja, und was die wirtschaftliche Lage angeht, da gab es jetzt auch diese Woche die Meldung, dass die amerikanische Ratingagentur Fitch sein Rating runtergestuft hat von A+ auf A. Also auch da bereitet man sich wohl in den USA darauf vor, dass die wirtschaftliche Lage sich in nächster Zeit in Israel noch in Anbetracht der Kriege, von denen sie umgeben sind, und der Eskalationsgefahr noch sinken wird, Frau Kneißl. Aber es gibt jetzt womöglich Licht am Ende des Tunnels, denn diese Woche am Donnerstag haben Friedensgespräche, diplomatische Gespräche in Katar stattgefunden. Die US-Amerikaner hoffen dabei vor allem, dass bei diesen Friedensgesprächen ein Durchbruch bei den Verhandlungen in Doha, ein Vergeltungsschlag Irans noch abgewendet werden kann. Keine Partei in der Region sollte Maßnahmen ergreifen, die die Bemühungen um einen Deal untergraben würde. Das teilte das US-Außenministerium nach einem Telefonat von Anthony Blinken mit seinem katarischen Kollegen Mohammed Al-Thani mit. Einer über die Gespräche informierten Quelle zufolge würden CIA-Direktor William Burns, der ägyptische Geheimdienstchef Abbas Kamel, der israelische Mossad-Chef David Banea und der katarische Premierminister an den Gesprächen teilnehmen, und drei iranische Regierungsvertreter haben jetzt Reuters mitgeteilt, dass sie im Falle einer Waffenruhe und eines Geiselabkommens im Gazastreifen während der Verhandlungen möglicherweise einen direkten Vergeltungsschlag gegen Israel nicht durchführen würde. Iran könnte nach Einschätzung von US-Präsident Joe Biden, wenn es tatsächlich zu einem Durchbruch kommt, sollte, von seinem angedrohten Vergeltungsschlag gegen Israel absehen. Auf eine entsprechende Frage von Journalisten entgegnete Biden, das sei seine Erwartung, aber er sagte, wir werden sehen. Frau Kneißl, wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass jetzt diese Verhandlungen dort in Doha, in Katar, einen iranisch-libanesischen Vergeltungsschlag doch noch abwenden können?
Iran will in der multipolaren Weltordnung wirklich ein wichtiger Pol sein. Wir haben das auch schon da und dort ein wenig diskutiert, und ich glaube, das ist auch wieder ein guter Moment, um das in Erinnerung zu rufen. Iran will auf gleicher Augenhöhe mit Moskau, Peking, Neu-Delhi stehen. Also auch innerhalb der BRICS, der Shanghai Cooperation Organization. Letztere ist eine wirklich internationale Organisation. BRICS-Forum ist mehr Forum als Organisation. Aber in all diesen Gremien sitzt der Iran und sieht sich auf gleicher Augenhöhe, auch wenn er jetzt nicht vergleichbar ist in vielfacher Hinsicht mit den zuvor genannten. Aber in einer solchen Situation, wie sie sich gegenwärtig darstellt, wo sozusagen manches an der Kippe ist und dann vielleicht auch westliche Hauptstädte mit gewissen Angeboten kommen und sagen, Iran, wenn du sozusagen hier nicht eine offene Front gegen Israel fortführst, dann sind wir bereit, dieses und jenes zu tun. Ich bin jetzt nicht Iranerin, aber ich würde diesen Vorschlägen nicht trauen. Ja? Und ich glaube, wer das ähnlich in Teheran sieht, ist wahrscheinlich der oberste Revolutionsführer Khamenei, der immer gegen die Nuklearverhandlungen waren. Also das bekannte Abkommen, das in Wien 2015 dann unterfertigt wurde und in das große Hoffnungen gesetzt wurden, für eine Rückkehr des Irans in die Weltwirtschaft, Investitionen öffnen und so weiter. Und die Iraner haben einfach im Laufe ihrer Geschichte, vor allem im Laufe des 20. Jahrhunderts, auf sehr leidvolle Art und Weise erfahren müssen, wie oft sie betrogen wurden. Ja, also letztendlich wird es eine Entscheidungsfindung in sehr abgeschlossenen Kreisen sein, die nicht den neu gewählten Präsidenten einschließen. Also der ist hier mehr eine Art Frühstücksdirektor. Also er ist das Gesicht des gewählten Amtsinhabers, aber die Entscheidungen, die fallen woanders in Teheran. Und dort sitzen Personen, die die einfach ganz anders geprägt sind, würde ich mal sagen. Ja, also was immer man da jetzt bespricht mit Außenminister, Präsident, ich will das nicht in Abrede stellen und sagen, das ist unwichtig. Ja, das würde jetzt sehr, sehr arrogant von mir klingen. Aber die Entscheidungen fallen im Iran einfach andernorts.
Ja, und Frau Kneißl, dann kommen wir einmal vom iranischen Frühstücksdirektor zum Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas. Er war nämlich diese Woche am Dienstag in Moskau, hat sich dort mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen und im Laufe des Gesprächs ging es natürlich in erster Linie um den Konflikt, um den Krieg im Gazastreifen. Dabei warf Abbas den USA vor, Druck auf die Vereinten Nationen ausgeübt zu haben, weshalb die internationale Organisation keine Entscheidung über das Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat habe durchsetzen können. Putin wiederum erklärte, dass Russland trotz des Krieges in der Ukraine die Lage in Palästina nicht aus den Augen verliere. Russland verfolge mit Schmerz und Besorgnis die humanitäre Katastrophe in den palästinensischen Gebieten und tue sein Möglichstes zur Unterstützung des palästinensischen Volkes. Darüber hinaus zeigte sich Abbas auch sicher, dass eine Zwangsumsiedlung der Palästinenser mit Russlands Unterstützung einschließlich der humanitären Hilfe verhindert werden könne. Nach Ansicht des russischen Präsidenten liegen die Wurzeln des Gaza-Konflikts darin, dass internationale Resolutionen zur Schaffung eines unabhängigen palästinensischen Staates ignoriert wurden. Putin sagte, um einen dauerhaften und verlässlichen Frieden in der Region zu schaffen, müssen alle Resolutionen der Vereinten Nationen umgesetzt werden. Vor allem muss ein unabhängiger palästinensischer Staat gegründet werden. Das führte Putin aus. Und zum Abschluss dankte Abbas der russischen Regierung und dem russischen Volk mit den Worten, wir spüren, dass Russland einer der engsten Freunde des palästinensischen Volkes ist. Frau Kneißl, schon fast ein historisches Treffen in Anbetracht dieser Zeiten. Wie haben Sie das denn verfolgt? Wie waren die Reaktionen in Russland darauf und wie positioniert man sich jetzt auch in Anbetracht dieses Treffens von russischer Seite in diesem Konflikt?
Russland spielt hier eine Rolle der Verlässlichkeit. Und das sage ich jetzt wirklich losgelöst von allen aktuellen Umständen, sondern das ist ein Faktum, das man in der arabischen Welt sehr, sehr stark spürt. Und lassen Sie mich das vielleicht auch so kurz beschreiben. In den letzten Jahrzehnten hat beispielsweise die EU immer wieder versucht, in der Palästina-Frage eine Rolle zu spielen. Das war meistens Scheckbuchdiplomatie, dass man also Geld gab, aber inhaltlich hat man wenig weitergebracht. Und wenn es Versuche gab, dann verliefen die so, dass es viele freundliche Gesichter gab bei diesem Treffen. Aber ich habe das oft bei Konferenzen gehört, in allerletzter Etappe gingen dann die PLO, Palästinenser, egal welcher Fraktion, und auch andere arabische Regierungen, man nehme Jordanien, man nehme Ägypten, man ging dann doch nach Washington und klopfte dort an. Ja, also es war sozusagen immer der Blick auf die USA. Das hat sich spätestens seit 2011 massiv verschoben, also mit dem Sturz Mubaraks, mit dem sogenannten arabischen Frühling und all den Verwicklungen der USA, sagen wir mal auch im syrischen Krieg. Da hat sich manches gedreht und viele arabische Regierungen und eben auch inklusive die palästinensische Führung haben jetzt wieder, nicht zum ersten Mal, ihren Blick nach Moskau gerichtet. Also Russland und als Vorläuferin Russland sozusagen die Sowjetunion haben in der Region immer eine Rolle gespielt. Und der Kalte Krieg hat auch in dieser Region stattgefunden. Also das hat man gerade am Beispiel Ägyptens, Nasser, Sadat, die Wendung weg von der Sowjetunion hin zu den USA in den 70er Jahren. Das war alles ein Teil des Kalten Krieges auch, mit viel, viel Geld, das die USA hier auch einsetzten. Und mittlerweile ist aber sozusagen in vielen arabischen Regierungen und in der öffentlichen Meinung war es immer schon so, ein Umdenken eingekehrt und man sagt sich, verlässlicher ist hier Russland. Also Russland ist vorhersehbarer. Russland ist auch ein Staat und hier wird eben vor allem auch eben in der obersten Regierungsebene wird Völkerrecht fließt Völkerrecht ein in die politische Entscheidungsfindung. Und ich habe die Pressekonferenz zwischen Wladimir Putin und Abbas kurz im Fernsehen mitverfolgt, live. Und es ist schon interessant, in welchem Umfang Präsident Putin ohne Teleprompter, ohne Gesprächsnotizen wichtige Resolutionen der UNO-Generalversammlung hier frei zitiert und einfach darauf verweist, alles, was eben nicht umgesetzt wurde in den letzten 80 Jahren, seitdem dieser Konflikt tobt. Also da ist ein anderer Zugang. Und das, wie Sie auch in Ihrer Frage ausgeführt haben, ja, wären UNO-Resolutionen, ob man jetzt nimmt jene von 1947, die berühmte Resolution 181, die den jüdischen Staat eigentlich erst schuf, zur Erinnerung für uns alle, Israel ist von den Vereinten Nationen geschaffen worden in seiner Staatsgrundlage und wäre eine Resolution des Sicherheitsrates aus dem Jahr 67, die Resolution 242 umgesetzt worden, dann würde heute die Region anders aussehen. Aber was wir erleben, ist einfach eine totale Verkehrung des Rechts. Wir haben besetzte Gebiete, die mittlerweile in weiten Teilen annektiert wurden. Man nehme Ostjerusalem, man nehme die Golanhöhen, die bereits in den 80er Jahren annektiert wurden. Und es ist eine tägliche de facto Annektierung in der Westbank im Gange. Und wie wir wissen, gibt es dazu keinerlei Reaktion des Westens. Also in irgendeiner Weise eine politische Reaktion auf Israel fehlt. Wir hatten auch letzte Woche wieder ein neues Massaker. Eine Schule wurde angegriffen mit über 100 Toten. Der noch hohe Vertreter der EU, Borrell, hat hier zumindest etwas gesagt, aber Schweigen seitens Berlins, Wiens, da kommt es nicht mal mehr in den Nachrichten vor, dass noch ein Massaker stattgefunden hat. Und ist natürlich völlig irrelevant für die deutsche Bundesregierung oder in Österreich, es dürfen ja auch, wie wir wissen, keine Demonstrationen mehr zu Gaza stattfinden. Die sind verboten, die werden erst gar nicht genehmigt und wenn sie stattfinden, werden sie aufgelöst. Also da ist eine ganz, ganz massive, ein massives Messen mit zweierlei Maß im Gange. Und der Besuch Abbas in Moskau ist natürlich ein Kontrapunkt zu all dem. Also Moskau ist sozusagen ein stabiler Anker, wo man dann auf einer anderen Ebene seriöse Gespräche führen kann, die man sicherlich nicht in Brüssel in dem Umfang führen kann, weil da gibt es kein seriöses Gegenüber. Und ohnmächtig sind sie sowieso. Und die meisten EU-Staaten haben eine sehr ausgeprägte Anti-Palästinenser-Haltung. Also das ist auch ein Faktum. Das sind die Palästinenser allesamt Terroristen aus der Sicht Berlins und Wiens. Also da ist eine, ja, daher der Besuch von Abbas in Moskau ist eigentlich eine Bestätigung, dass Russland in der Region eine Rolle spielt und vielleicht in Zukunft noch viel stärker spielen wird, weil wir haben es auch schon erörtert in unseren Gesprächen, es gibt eine sehr, sehr enge demografische Bande zu Israel aufgrund der Millionen, es ist fast eine Million Sowjetbürger, die Anfang der 90er Jahre nach Israel ausgewandert sind. Und auch dann hatten wir 2022 noch einmal die Situation, dass viele, viele Künstler, Sänger und so weiter, die mit jüdischem Hintergrund gesagt haben, ein Land, das Krieg führt, in dem wollen wir nicht leben und sind eben dann nach Israel ausgewandert und leben jetzt eigentlich dort in einem Land, das viel, viel stärker in Krieg verwickelt ist und auf eine ganz andere Weise. Also es gibt jedenfalls die sind viele Doppelstaatsbürger. Es sind Israelis mit russischer Staatsbürgerschaft in Russland geboren. Und das fällt aber auch ins Gewicht, ja. Also wie immer man das jetzt politisch drehen und wenden will, es sind, Moskau hat in Israel und hat in der arabischen Welt eine Stellung, die kein anderer Staat in der Form eben vergleichbar ist. Das gilt eben auch vor allem für die USA, die ausgedient haben. Und bei all meinem Respekt für die Initiativen, die auch chinesischerseits erfolgen, Russland ist hier in einer anderen Stellung. Und Russland hat vielleicht auch ein anderes Gespür für all das, was sich abspielt, weil ja auch Russland in der Region immer irgendwie vorhanden war. Ja, letzte Anmerkung. Auch als Schutzmacht der orthodoxen Christen. Und die Mehrheit arabischen Christen sind orthodox. Und auch hier, das spielt alles eine Rolle.
Mhm. Ja, und man stelle sich, Frau Kneißl, nur mal vor, Russland würde ein Massaker an einer Schule mit über 100 Toten durchführen. Ich kann mir vorstellen, das Geschrei wäre groß hier in den einschlägigen westlichen Gazetten. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und wenn das von israelischer Seite geschieht, dann ist das mittlerweile schon Normalität geworden. Man hat sich schon fast daran gewöhnt. Ja, aber das ist jetzt, nehme ich auch den Faden mal auf als Stichwort Russland. Denn das, was dort in der Region Kursk geschieht, ist ja wirklich dramatisch. Das kann man, glaube ich, so sagen. Die Grenzregion Belgorod hat jetzt diese Woche auch den föderalen Notstand ausgerufen. Das hat diese Woche der Gouverneur der Region bekannt gegeben. Dabei hat er auch mitgeteilt, dass bei einem Drohnenangriff weitere Zivilisten verletzt und getötet worden sind. Laut Zivilschutzminister Alexander Kurenkov ist die Lage in der Region schwierig und angespannt. Infolge von Terroranschlägen seien Häuser und Infrastruktur beschädigt worden. Es habe Tote und Verletzte gegeben. Das Ausmaß der Ereignisse erlaube es der Region nicht, die Folgen aus eigener Kraft zu bewältigen. Und ja, diese Woche hat auch das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, kurz UNHCR, um Zugang zur Region Kursk gebeten. Sie wollten die russischen Vorwürfe über Menschenrechtsverletzungen durch die ukrainischen Truppen überprüfen. Die russische Menschenrechtskommissarin Tatjana Moskalakova hatte die UN aufgefordert, den ukrainischen Terrorismus, wie sie es nennt, zu verurteilen und Maßnahmen zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen zu ergreifen. Das UNHCR hat mittlerweile auch bestätigt, dass mindestens 4 russische Zivilisten als Folge der ukrainischen Militäroperation getötet worden sind. Und ja, Frau Kneißl, wir hatten auch gerade schon im Vorgespräch des heutigen Podcasts darüber gesprochen, dass wir nicht davon ausgingen, dass wir auch diese Woche nochmal darüber zu sprechen kommen. Die ukrainische Operation läuft jetzt schon seit über 10 Tagen. Wir beide gingen eigentlich davon aus, dass das innerhalb von wenigen 3-4 Tagen wahrscheinlich geregelt ist. Deswegen kommt es jetzt auch zu großen Vorwürfen an Valerie Gerasimov, den Generalstabschef des russischen Militärs. Es werden Rücktrittsforderungen laut. Ja, Frau Kneißl, vielleicht können Sie uns erstmal aus erster Hand berichten. Wie ist denn die Stimmungslage in Russland vor Ort und wie sehr bereitet Ihnen die Lage in der Region Kursk Sorgen, Frau Kneißl?
Mir bereitet es große Sorgen, weil, wie Sie richtig sagen, es hat sich nicht innerhalb von 3-4 Tagen sozusagen aufgelöst. Es gab vor rund einem Jahr schon einmal so eine Art Incursion, damals auch mit einigen europäischen Söldnern. Die sind aber dann binnen eines Tages wieder rausgeworfen worden. Es gibt hier im Nachbarort einen sehr engagierten Herrn, der führt auch sein kleines Privatmuseum. Der war diese Woche in Kursk und hat Nahrungsmittel, Kleider und so weiter gebracht für die Menschen, die aus ihren Dörfern vertrieben wurden, weil vielleicht auch in Erinnerung zu rufen, es wurde auf tausende Zivilisten wirklich wahllos geschossen. Also es wurden militärische Ziele in Angriff genommen. Daher auch der Aufruf an die UNO, diese schweren Menschenrechtsverletzungen, Kriegsvölkerrechtsverletzungen zu untersuchen. Und es kam mittlerweile jetzt auch zu größeren Evakuierungen aus der Region Kursk und auch aus der Region Belgorod. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber sie gehen in die 100.000 und mehr an Menschen, die teilweise nach der Zerstörung ihrer Dörfer, Kleinstädte beziehungsweise auch in Präventivmaßnahme, falls es zu weiteren Zerstörungen kommt, eben jetzt aus der Region evakuiert werden. Und diese Vorwürfe an Generalstabschef Gerasimov werden lauter. Ob es da zu personellen Veränderungen kommt, wird man sehen. Es wurde ja ein neuer Verteidigungsminister bestellt, kurz nach der Wiederwahl von Präsident Putin. Da gab es einige Kabinettsänderungen. Und ich würde sagen, es ist eine äußerst fragile Situation, weil man fragt sich dann sozusagen, was hat in der Befehlskette wo nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte.
Ja, und auch die Frage, die sich weiterhin stellt, wie lange wird dieser Einmarsch jetzt des ukrainischen Militärs noch andauern? Es ist sicherlich mehr als nur eine PR-Aktion, Frau Kneißl. Also vielleicht können Sie uns auch ein wenig berichten, wie verunsichert ist denn dass die russische Bevölkerung, also wie spricht man dort vielleicht auch bei Ihnen in der Dorfgemeinschaft darüber, wie besorgt sind die Menschen aufgrund dieser Lage?
Besorgt sind sie. Also ich hatte zu einem Abendessen eben einige Nachbarn, Menschen aus dem Dorf und es liegt ein Schatten über vielem, ja. Also da ist als ich die ersten Nachrichten darüber sah, ich war auch mehr besorgt als jetzt sozusagen. Ach, das lässt sich innerhalb von 24 Stunden lösen. Ich habe letzte Woche gesagt, PR-Stunt, weil so wurde es sozusagen auch wahrgenommen. Ich habe hier in vielfacher Weise das zitiert, was die allgemeine Beschreibung war. Aber ich würde es dahingehend auch versuchen zu verstehen, Russland darf nicht gewinnen. Das ist die Losung des Westens. Und dieses darf nicht gewinnen ist schon ein Russland ist nicht besiegt, ja. Also, und Russland ist offensichtlich für die gesamte Welt offensichtlich nicht besiegt. Es ist wirtschaftlich nicht besiegt. Im Gegenteil, wir kennen die Zahlen. Russland ist mittlerweile zur vierten Weltwirtschaftsmacht aufgestiegen, hat Deutschland überholt vor einem Jahr, das absackt. Also weder konnten die Sanktionen Russland vernichten, noch konnten diese Viribus Unitis, also vereinten Kräfte von Dutzenden NATO-Staaten, die alles, was sie so hatten an Material hier ins Gefecht werfen, konnten Russland in die Schranken weisen. Und aus einer eingefrorenen Linie wurde dann zu Beginn dieses Jahres russischerseits ein langsamer, aber relativ effektiver Eroberung von ukrainischen Stellungen. Ich habe den Eindruck, dass hier seitens der NATO jetzt alles ins Treffen geführt wird, was man sozusagen ins Gefecht werfen kann. Und es wird wahrscheinlich auch so sein, dass diese Aktion doch mit einigen NATO-Staaten abgesprochen war. Also es gab hier noch widersprüchliche Meinungen letzte Woche. Da las man zum einen, Selenskyj habe das gemacht ohne Rückendeckung, ohne Absprache, und das würde sozusagen, das ist nicht im Sinne der NATO. Jetzt gibt es wiederum Meldungen, die darauf hindeuten, nein, das war alles abgesprochen und koordiniert. Also was immer da jetzt dabei herausschaut, ich würde sagen, der rote Faden, der sich durchzieht, ist, Russland darf nicht gewinnen. Und wie gesagt, dieses Gewinnen ist schon im Sinne gegeben, wenn Russland ist nicht besiegt. Ja? Und daher, es ist ein Schatten. Ich glaube, das ist nicht zu verneinen, dass... Ich betrachte es mit Sorge, und ich bin nicht die Einzige, weil einfach auch sehr, sehr viele Zivilisten hier einen mörderischen Preis bezahlen. Also wir wissen nicht, wie viele Menschen getötet wurden, aber es gibt Berichte, dass wirklich wahllos auf Zivilisten geschossen wurden, und die wurden aus ihren Dörfern vertrieben.
Mhm. Ja, und das Erstaunliche ist doch, ich habe das Ganze jetzt auch hier in den westlichen, in den deutschsprachigen Medien verfolgt, dort wird diese Operation gefeiert, für gut geheißen, endlich setzt sich die Ukraine mal richtig zur Wehr, und es wird quasi, es geschieht quasi das, was ja auch schon viele Politiker gefordert haben, unter anderem Roderich Kiesewetter, der sicherheitspolitische Sprecher der CDU, der gefordert hatte, dass der Krieg auch auf russisches Territorium getragen wird. Jetzt ist es soweit, und dementsprechend sind Medien und Politik in Feierlaune über diese Eskalation, über diese Zuspitzung der Ereignisse. Frau Kneißl, wir müssen aber auch noch blicken hier auf auf Ermittlungsergebnisse der Generalbundesanwaltschaft hinsichtlich der Sprengung der Nord Stream Pipelines. Dort hat jetzt die Generalbundesanwaltschaft einen ersten Haftbefehl erwirkt, und bei dem Gesuchten, halten Sie sich fest, Frau Kneißl, handelt es sich um einen in Polen lebenden Ukrainer mit dem Namen Wolodymyr Z. Punkt, der sich allerdings seiner Verhaftung entziehen konnte. Sicherheitskreise berichten jetzt, dass der Verdächtige womöglich gewarnt worden sei. Und ja, die Staatsanwaltschaft verfolgt jetzt die Spur der Segeljacht Andromeda, die Seymour Hersh, der bekannte US-Journalist, als die CIA-Geschichte, die CIA-Story bezeichnet hat. Nochmal zum Kontext: bei dieser Geschichte, bei dieser Story wurde mit einem gemieteten Segelboot, soll dabei eine sechsköpfige Gruppe von Ukrainern Sprengsätze an den in 70 Metern Tiefen verlaufenden Pipeline-Strängen angebracht und gezündet haben. Experten allerdings, auch westliche Experten, halten das für technisch unmöglich. Das Boot sei zu klein für den Transport von mehreren hundert Kilogramm Sprengstoff und die notwendige Taucherausrüstung, die Operation in 70 Meter Tiefen erforderlich macht. Und ja, die von Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh gelegte Spur wird von der Staatsanwaltschaft nicht weiter verfolgt. Mit Bezug auf eine Quelle im Umfeld von US-Präsident Joe Biden beschuldigte Hersh damals das Weiße Haus, den Anschlag in Auftrag gegeben zu haben. Ja, Frau Kneißl, wie schätzen Sie das denn ein? Halten Sie diese Ermittlung für eine PR-Kampagne, um den Vorwürfen ausbleibender Ermittlungsergebnisse zuvorzukommen? Oder halten Sie es tatsächlich für möglich, dass der in Polen lebende Ukrainer Wolodymyr Z. die Sprengung durchgeführt hat? Wie sehen Sie das?
Ja, also ich glaube, Wolodymyr Z., ja, es bringt zum Schmunzeln, weil man hat dann vielleicht dann auch noch andere Konnotationen im Kopf. Aber ich glaube, er geht in Richtung Ablenkung. Das heißt, die rhetorische Frage, die Sie in Ihrer Frage an mich gerichtet haben, darf ich kurz damit beantworten. Ich traue eher der Spur, die Simon Hirsch vor 2 Jahren gelegt hat, als jener, die eben hier über Bild und andere transportiert wurden. Es war die Segeljacht Andromeda und das war sozusagen eine Einzelaktion von engagierten Ukrainern, wie es so wurde, es eben auch gesagt wurde. Nein, ich glaube, das war schon eine von größerer institutioneller Hand angelegte, wohlkoordinierte Aktion zwischen NATO-Partnern, die einem anderen NATO-Partner, nämlich Deutschland, eine Energieinfrastruktur wegsprengten. Und das will man natürlich in dieser Klarheit nicht so wahrhaben.
Ja, und die Frage, die sich jetzt ja auch stellt, ob man ein Land, nämlich der Ukraine, die ja von deutscher Seite, wir sind der größte finanzielle und militärische Unterstützer hier in Europa, der Ukraine, wenn sich diese Story bewahrheiten sollte, dann wäre sicherlich ja auch die Frage, ob man die Ukraine weiter mit Milliarden Militärhilfen unterstützt, obwohl sie uns den wichtigsten Teil der eigenen Infrastruktur weggebombt haben. Also Frau Kneißl, glauben Sie, dass da womöglich, es klingt nach einer weiteren rhetorischen Frage, dass es da zu einer jetzt kritischen Aufarbeitung oder Diskussion in Deutschland kommen könnte, hinsichtlich der Unterstützung der Ukraine aufgrund der Tatsache, dass laut dieser CIA-Story ja die Ukraine dafür verantwortlich gemacht worden ist. Also glauben Sie, dass das etwas in Gang setzen wird hier in Deutschland, oder sind wir da so verloren in dieser Hinsicht, dass auch dieses Ereignis nicht dazu führen wird, dass man diese Milliarden Unterstützung an Militär und Finanzen an das Regime in Kiew überdenken wird? Frau Kneißl, wie sehen Sie darauf?
Ukraine ist sakrosankt, Zelensky ist sakrosankt. Also ich sehe hier aufgrund dieser nicht enden wollenden Toleranz deutscherseits, egal für das, was ein Zelensky tut oder was ein Netanyahu tut, die haben sozusagen Narrenfreiheit eher noch werden die USA die Reißleine ziehen. Das hat der Kongress bereits getan vor einiger Zeit. Das wird vielleicht auch eine zukünftige US-amerikanische Regierung tun, aber Deutschland wird nicht die Reißleine ziehen. Also ich glaube, da ist da fehlt es an Rückgrat, da fehlt es an Ratio auch. Ja, man müsste ja nur ein bisschen Vernunft einsetzen. Man muss da gar nicht in andere Ebenen sich hinaufschwingen, sondern einfach sagen, vielleicht wäre es besser, hier Grenzen zu ziehen und auch auf die eigenen Interessen zu achten, wie beispielsweise die Energieversorgung. Und bei der Energieversorgung vielleicht auch noch eine kurze Anmerkung. Ich erinnere mich jetzt nicht, ob wir es letzte Woche schon kurz releviert hatten, aber die Region, in der die ukrainische Armee jetzt mittlerweile ihre Okkupation ausbaut, ist auch der wichtigste Einspeisungspunkt für die Pipeline-Infrastruktur, für die russischen Gaslieferungen via Ukraine in Richtung Mitteleuropa. Also es kann hier ukrainischerseits jederzeit auch sozusagen der Hebel abgedreht werden und dann steht beispielsweise ein Land wie Österreich ziemlich blank da. Trifft auch die Slowakei. Ungarn hat vorgesorgt und schon vor einigen Monaten Lieferverträge mit Turkstream, also jener Pipeline, die aus Russland in Richtung Türkei geht, abgeschlossen. Aber Österreich mit seiner noch 95% Abhängigkeit von russischem Gas, aus dem man ja in den nächsten 2 Jahren aussteigen will, wie ist mir völlig klar, unklar. Also da muss man dann wirklich aufhören zu atmen, weil dann muss man sich, es geht zur Selbstaufgabe. Aber Österreich könnte und die Slowakei detto von einem Absperren, also diesem Einspeisungspunkt, Einspeisungsknoten in der Region Kursk sehr, sehr schwer getroffen werden. Also das, was sich da abspielt, ist nicht zu unterschätzen. Und ich würde es auch nicht ausschließen. Also angesichts der Tatsache, dass eine Nord Stream 2 gesprengt wurde, würde sich wahrscheinlich die Ukraine viel leichter tun, hier den Hebel abzudrehen. Da braucht man gar keinen Sprengstoff. Und dann würde auch ein Land wie Österreich seine Probleme haben. Und mit Österreich, glaube ich, hat Kiew auch einige Hühnchen zu rupfen in Richtung eben des Engagements einer Bank wie Raiffeisen International in Russland, aber auch eben der Milliardenzahlungen für den Gasimport.
Ja, Frau Kneißl, und zum Abschluss unseres heutigen Podcasts werfen wir mal einen Blick rüber in die Schweiz, nach Genf. Dort hat die WHO ihren Hauptsitz und sie hat jetzt wegen einer neuen Variante der Viruskrankheit Mpox, früher auch Affenpocken benannt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall aufgrund von Diskriminierung von Affen, ihre höchste Alarmstufe ausgerufen. Sie erklärte eine gesundheitliche Notlage internationaler Reichweite. Das hat jetzt zunächst mal keine konkreten Auswirkungen. Allerdings sollen sich Behörden weltweit auf mögliche Ausbrüche von Mpox vorbereiten. Die WHO sieht das Risiko, dass sich die Affenpocken nach 2022 erneut international ausbreiten und in mehreren Ländern zum Gesundheitsrisiko werden könnten. Die WHO folgt damit auch den Empfehlungen von Experten, die in einem sogenannten Notfallausschuss gesagt hatten, wie WHO-Chef Tedros in Genf sagte. Frau Kneißl, also jetzt kommt da womöglich eine Coronavirus-Pandemie 2.0 auf uns zu?
Mit Ausschlag, ja.
Mit Ausschlag, ja. Mit einem unschönen Ausschlag, ja.
Weil Corona, da erinnern wir uns, jeder, der ein bisschen hüstelte, wurde sofort zum Paria erklärt. Und wehe, jemand nieste, also dem ging es dann schon heftig an den Kragen. Aber wer dann Ausschlag hat, ist natürlich offensichtlich ein Ausgesetzter. Und da könnte natürlich eine neue Hysterie ausbrechen. Ich verstehe da vieles schon lange nicht mehr und ich glaube, wir sind uns da ziemlich einig. Wir haben im Jahr 2020 vieles nicht verstanden. Wir haben uns damals zwar noch nicht gekannt, aber wir haben uns ja so manches noch erzählt, was uns widerfuhr aus den Geschichten von 2020, 2021. Würde es dahingehend vielleicht auch ganz kurz meine Gedanken dazu formulieren. Affen nicht diskriminieren ist eines, aber andererseits geht jetzt die Berichterstattung ganz stark auch in Richtung Achtung Tiere, ja. Also wir hatten während Corona, gab es ja Ideen, beispielsweise auch in Großbritannien. Boris Johnson hat das auch in einem Ausschuss gesagt. Sie stand kurz davor, sämtliche Haustiere sozusagen zu euthanisieren. Davon haben sie aber dann doch Abstand genommen, weil gerade in einem Land wie Großbritannien sind Hund und Katze sehr, sehr wichtig. Ich würde es nicht ausschließen, dass wir hier noch weitere totalitäre Maßnahmen in Richtung menschliches Zusammenleben haben, aber diesmal eben stärker noch gegen alles, was Tiere sind. Ja. Wir haben das Keulen von Geflügel gesehen, massenhaft. Ich erinnere mich auch an die Auswirkungen Geflügelpest in Ländern, wo Subsistenzbauern in der EU sind, wie Bulgarien und Rumänien. Das sind sehr, sehr viele Subsistenzlandwirtschaften, ja, wo die Menschen einfach ihre 20 Hühner brauchen und ihre 10 Enten und 15 Gänse. Und das hat damals riesiges menschliches Leid verursacht und das tierische Leid auch. Aber Das, was sich da im Moment zusammenbraut in Richtung Achtung Haustiere, ja, und das kann überspringen von ihrem Hund auf sie und greifen Sie nicht die Katze an und seien Sie vorsichtig mit diesem und jenem. Also da wird zum einen politisch korrekt, jetzt werden die Affen nicht diskriminiert, aber andererseits, seitdem Menschen sesshaft sind und mit Tieren leben, seitdem gibt es diese Form von Infektionen und diese Form von Grippen. Das zieht sich jetzt auch schon einige hunderttausend Jahre hin. Solange die Menschen als Nomaden unterwegs waren, waren sie vielleicht resistenter, ich weiß es nicht. Aber es ist ein Faktum, es ist ein medizinhistorisches Faktum, dass seitdem wir sesshaft sind und Landwirtschaft betreiben und Tiere züchten und uns von diesen ernähren, dass hier auch immer wieder Krankheiten entstanden sind. Aber ich habe keine Ahnung, in welche Richtung diese neuen Epidemievorstellungen gehen. Aber meine Sorge ist, dass man noch sehr, sehr stark Zwietracht sieht innergesellschaftlich, was das Halten von Haustieren anbelangt. Also ausschließen würde ich da gar nichts. Das totalitäre Denken hat schon lange Einzug gehalten in unseren Gesellschaften.
Ja, wahrscheinlich waren da die Nomaden damals noch wesentlich klüger im Umgang mit diesen Viruskrankheiten, als dass wir hochentwickelte, zivilisierte Menschen der Moderne oder sollte man lieber sagen Postmoderne sind. Ja, Frau Kneißl, totalitäre Entwicklung hier bei uns im Westen. Wir werden das weiterhin verfolgen an vorderster Front. Jetzt bedanke ich mich bei Ihnen. Wie immer hat Spaß gemacht. Sehr kompetente Ausführung mit vielen interessanten, wichtigen Hintergründen und dabei winkt mir auch noch der kleine Kater zu, auch an ihn. Liebe Grüße rüber nach Russland. Machen Sie es gut und ein schönes Wochenende Ihnen, Frau Kneißl.
Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben. Auch Ihnen ein wunderbares Wochenende und einen friedvollen, guten Sonntag all unseren Zuhörern.
Ja, ein friedvoller, schöner, sommerlicher, sonniger Sonntag auch von meiner Seite an alle Zuhörer. Bleibt wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.